Blicke vom Himmel hernieder und siehe herab an dem Ort, da deine Heiligkeit und Ehre wohnt. Wo ist nun dein Eifer und deine Macht? So fängt der Prophet Jesaja seine Volksklage an über eine Situation, die nicht nur ihn traurig gemacht hat, sondern dass er in den Jahrzehnten der Gefangenschaft eines ganzen Volkes, wo Israel in Babylon war und an den Flüssen Babylons gelebt hat und gearbeitet hat. Aber die Situation war halt, sie waren doch in der Fronarbeit, das war so Sklaverei. Und sie waren natürlich nicht glücklich und hofften immer, wann ist es soweit, Gott? Wann ist Advent für uns, dass wir zurückkehren dürfen, auch in die Städte Israels? Darum geht es hier. Und dem Jesaja, dem wird es hier ein Stück zu viel alles. Und er wendet sich so an den lebendigen Gott. Blick vom Himmel herunter. Da passiert hier sehr viel, was Jesaja so an Gott richtet. Er kommt mit einer gewissen Wucht zu Gott. Und das ist schon sehr gut verstärkt in der Volksbibel. Großer Gott, schau doch endlich herunter. Hast du uns vergessen? Das ist doch nötig, dass du jetzt hier in unsere Situation hineinkommst. Warum leben wir und glauben wir Gott? Und wir empfinden uns auch richtig alleingelassen, Herr. Wir können gar nicht weiter. Wir sind so, als ob du gar nicht da wärst. Und so redet er mit Gott. Und als ob er ein Stück seine Höflichkeit beinahe verliert und sie Gott gegenüber gar nicht so hat, sondern dass der Prophet einfach sagt, wie es ihm geht und wie er sich an den lebendigen Gott widmet und wendet. Und ich mache das gerade an dem Imperativ fest, wo hier steht, blicke doch vom Himmel runter, Gott. Jetzt fordert der Prophet Gott selbst raus. Der erste Punkt, unsere Ohnmacht. Vielleicht schon die nächste Folie. Es gibt so viele Dinge im Leben, auch in unserem Leben, die einfach das deutlich machen, da komme ich nicht so schnell mit klar. Da sind Dinge, die mein Leben einfach steuern, in Richtungen, die mir gar nicht recht sind. Und dann gibt es Geschehnisse auch bei mir, wo ich da nicht so schnell eine Antwort drauf habe. Da bin ich zum Beispiel in einer Gruppe sehr gerne und bekomme aber Gegenwind und komme damit gar nicht klar. Oder ich habe Freunde und Geschwister, die mich so tief enttäuschen, dass ich gar nicht mehr so richtig zu mir komme. Es gibt so viele Dinge im Leben, manchmal auch Dinge, Krankheiten, die mich überfallen oder Dinge, die, ja, wo ich auf einmal so in eine Situation komme, da habe ich meine Macht am Ende und ich bin wirklich manchmal schutzlos irgendwelchen Kräften und Mächten ausgeliefert. Und das ist so ein Stück die Situation in Israel, in Babylon, aber ich denke auch, das ist oft so eine Situation, die passt schon auch in den Alltag der Menschen hinein, die Gott geschaffen hat und dazu gehören wir auch. Wir sind manchmal in diesen Dingen, dass wir Gefühle der Ohnmacht verspüren können und das fühlt sich heute nicht gut an, das hat sich auch damals nicht gut angefühlt. Ja, wende ich mich dann zum Beispiel heute an Jesus Christus, wenn ich merke, diese Veränderungen meines Lebens, die sind sehr stark und ich bin dem ausgeliefert. Meine Kraft ist aber so klein, Herr. Ich bin so schwach. Bist du stärker, Herr? Oh, was kommt jetzt, Jesus Christus, wenn ich mit diesen Anliegen mich an dich wende? Und die Einladung ist natürlich von Christus ohnehin mehrfach gegeben, dass wir mit unseren Schwachheiten zu ihm kommen dürfen. Auch mit unseren Grenzen, mit Dingen des Lebens, die wir nicht so in unserer Hand haben. Aber wir dürfen zu Jesus kommen und sagen, Herr, du kennst mich sowieso besser als andere Menschen und ich darf dir auch meine Schwächen und Fehler und auch meine Ohnmacht geben. Und ich glaube, dass Jesus sich so richtig darüber freut, dass ja er der ist, der ohnehin auch in der Welt der Herr ist. Und das Reich Gottes besteht jetzt in dieser Welt. Und wir feiern als Christen nicht 2000 Jahre Tradition, sondern wir leben ja mit Gott. Und wir möchten ja auch mit Gott unterwegs sein. Und da ist es sehr stark zu sehen, dass Gott gerade da immer wieder neu zu uns redet, wo gerade Schwächen und Ohnmacht einfach da ist. Weil das ist Gottes Möglichkeit. Und wenn Gott da reinkommt, dann ist es auch klar, dass er der ist, der unsere Situation dann auch aufgreift. Und wo wir mit Gott dann unterwegs sind. Und nicht, wo wir alles von vornherein in unserer Hand haben, alles steuern können, stark genug sind und die Dinge aus unserer Persönlichkeit herausregeln. Sondern, dass Jesus sich ja richtig freut, wenn wir kommen bei Dingen, die, wo das Scheitern manchmal so dicht da ist, so gar nicht weit entfernt. Und dann kommt Jesus Christus als Herr und sagt, ja, komm du mit deiner Sorge, mit deiner Not, die du nicht auch selber steuern kannst, sondern jetzt bin ich da. Und wir dürfen das mit Christus zusammen erleben, wie Dinge sich dann auch tatsächlich verwandeln und ändern können. Unsere Ohnmacht, das ist ein Gefühl, was nicht gut tut. Ich habe das schon gesagt, das macht keinen, das ist so unangenehm. Da ist etwas, was dem bin ich dann ausgeliefert. Ich bin vielleicht hilflos. Und Hilflosigkeit ist einfach eine Sache, die möchte ich beseitigen. Da möchte ich gar nicht so hineinkommen. Und doch sind unsere Hilflosigkeiten der Türöffner, um Gott neu zu erfahren. Das ist die Gelegenheit für Gott, dass er meine Zerschlagenheit, meine Enttäuschung nimmt und dass er dann nicht nur von oben herunterblickt, was macht er damit, sondern dass er einfach da ist und er geht mit uns gemeinsam Wege. Manchmal geht er vor und wir gehen hinterher, wie so das Bild für Nachfolge manchmal so deutlich ist. Christus ist der lebendige Herr für mein Leben, egal in welcher Situation ich bin. Meine Ohnmacht hat ganz verschiedene Gesichter. Manchmal ist es auch mein Zweifel, dass ich Gott glaube und dass ich mich auch für Jesus entschieden habe und dass ich Gott gut finde und auch den Glauben lebe, zur Kirche gehe und zur Gemeinde. Und doch ist da oft der Zweifel, ach Gott, irgendwo muss ich selber gucken, wie ich zurechtkomme. Dann hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Oder wer immer strebt, fleißig zu sein, den können wir erlösen. So Wahlsprüche, die es manchmal so im völkischen Sprüchen gibt. Nein, ich denke, das haut nicht hin. Da ist Christus doch der gerade da, wo wir hilflos sind, da, wo wir dann zweifeln, da, wo wir vielleicht auch in der Gefahr sind, so eher von Gott wegzugehen, ne? Manchmal gibt's da so eine Art Gänseblümchen-Christsein. Habe ich was Gutes erlebt, Gott liebt mich. Da habe ich was Schwieriges erlebt, Gott liebt mich nicht. Oh, da habe ich wieder was ganz Starkes erlebt und der Herr hat es gut rausgeführt. Ich habe da einen wunderbaren Vorteil sogar davon, Gott liebt mich. Und dann, da bin ich in so eine Krankheit reingekommen, da ist alles verkehrt gewesen. Gott liebt mich nicht. Und so ein Gänseblümchen-Christsein, das ist vielleicht manchmal so eine Folie, die wir leben. Und wir fordern Gott heraus, Gott, lass doch mein Leben so gut sein. Jetzt glaube ich schon an dich, dann lass mein Leben doch wenigstens auch so einen gewissen Segen haben, damit ich einen guten Lebenszusammenhang bekomme. Ich weiß nicht, also das Gänseblümchen-Christsein ist nur sehr begrenzt. Und da wird auch unsere ganze Hilflosigkeit nochmal deutlich. Ich mache mit Gott beinahe so einen Pakt, ja, so einen Vertrag. Herr, ich glaube an dich, aber dann geht's mir auch bitte schön gut in meinem Leben, ne? Und sonst würde ich nicht so an dich glauben. Und ich gehe zur Gemeinde, aber dafür, Herr, mach doch das und das. Ich denke, das geht nicht so. Und Paulus sagt einmal, er zitiert dann Gott, oder auch, wenn wir so wollen, Jesus, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in der Schwachheit vollkommen. 2. Korinther 12, Vers 9, die kommende Jahreslosung. Und dass wir uns an der Gnade Gottes genügen lassen, die kann ganz verschieden aussehen. Aber es ist seine Gnade, es ist sein Handeln Und es ist der lebendige Gott, der in mein Leben einschreitet und der Dinge zum Guten führt, wie er das tut. Und manchmal hilft Gott auch im Leiden, auszuhalten, Dinge anzunehmen. Das kann genauso eine Erfahrung der Gnade Gottes sein. Der Herr baut sein Reich nicht durch menschliche Stärke, sondern durch seine göttliche Gnade. Und Schwachheit kann Gnade freisetzen. Das denkt auch der Paulus. Und oft ist die menschliche Stärke, die großen Dinge, die wir hervorbringen, die können manchmal Gott davon beinahe abhalten, seine Sachen zu tun in seinem Reich und dass wir Gottes Gnade dann in einer Stärke auch erleben können. Menschliche Stärke stört manchmal, dass wir dann etwas geschaffen haben, wo Gott drüber froh ist und oder froh sein soll, ja, und wo wir Gott gegenüber etwas so darstellen. Jesaja hat vielleicht sein Herz schon am rechten Fleck, wenn er Gott so herausfordert. Gott, jetzt kümmere dich doch um uns. Deine Gnade ist doch da. Aber jetzt möchte ich das auch erleben, Herr. Jetzt möchte ich, dass du deinen Heiligen Geist gibst. Ich möchte das erwarten, weil meine Kraft ist so begrenzt. Und doch ist hier so ein Glaubensschritt dahinter, dass Jesaja nicht der ist, der in seiner Skepsis hier lebt und der Kritik übt und der Zweifel einfach als richtig empfindet. Das ist ja gerade nicht der Punkt, sondern dass er Gott zutraut. Komm jetzt in mein Leben und wirke, Herr, denn du bist ein Heiland, du bist einer, der Frieden gibt, einer, der unser Leben baut, auch von unserer Persönlichkeit her. Ein zweiter Bereich. Der erste Bereich war unsere Ohnmacht und der zweite Bereich, wo Gott wohnt. Blick zu uns hernieder von dem Ort, wo deine Heiligkeit und Ehre wohnt. So sagt es der Jesaja. Da, wo Gottes Heiligkeit und Ehre wohnt. Und da, wo Gott in einer Fülle an ja, Majestät präsent ist, in der Ewigkeit, wo Gott lebt und wo man diesem großen Gott einfach gar nicht so als Mensch ohne weiteres begegnen kann. Vielleicht nochmal die nächste Folie. Der Jesaja hat das selber erlebt bei seiner Berufung. Seraphim standen oben über ihm, über den Thron Gottes. Ein jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 deckten sie ihre Angesichter, mit 2 deckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscharen. Die ganze Erde ist voll seiner Herrlichkeit. Jesaja sieht diesen heiligen Vorgang im Himmel und hält es als Mensch gar nicht aus, dem so einfach weiter beizuwohnen, sondern er musste selber durch den einen Engel erfahren, dass seine Lippen angerührt werden mit einer feurigen Kohle und die ihm ein Stück Reinheit auch verdeutlichte. Der Himmel ist der Ort, wo Gottes Heiligkeit und Ehre wohnt, wo Gottes Herrlichkeit da ist. Hier steht auch im hebräischen Urtext das Wort Tifareh für Ehre und es meint auch eigentlich das Schöne, dass Gott da, wo er in seiner Majestät ist, dass da Vollkommenheit ist und Erfüllung, so eine Schönheit, die so uns von Ganzem zufriedenstellt und wo wir vor Gott seine Herrlichkeit erleben dürfen. Ein Eindruck, den Jesaja hier hatte, vielleicht auch in einem Traum und oder in einem Geschenk, wie Gott ihm so begegnet. Und dann ist er erstaunt, die Herrlichkeit Gottes auf der anderen Seite so zu erleben. Und er weiß doch, seine Situation ist Ohnmacht und Zerschlagenheit und die Menschen haben um ihn herum oft richtig zu schaffen und peinen und kommen nicht weiter, haben kaum Hoffnung für ihr Leben. Und jetzt wird er reingenommen in ein Bild von Herrlichkeit und Ehre Gottes. Darf das nicht sein? Fühlen wir uns da manchmal überfordert, wenn es uns nicht gut geht und dann sollen wir Gott in seiner Stärke erleben, Gott in seiner Ehre und Herrlichkeit ein Stückchen nachempfinden können, wie Gott ist und wo Gott lebt, dann sollen wir den Himmel nehmen, jetzt schon auf der Erde, um uns zu trösten, Fragezeichen. Wie ist das eigentlich? Aber Gottes Herrlichkeit ist so stark und eine so starke Erfahrung, auch für die Menschen im Alten und im Neuen Testament, die so Gott erlebt haben. Es waren immer Menschen dabei, die ein Stück diese Herrlichkeit Gottes erfahren haben und die dann gemerkt haben, dass das ist eine Wirklichkeit, die viele Menschen so ohne Gott gar nicht wissen können. Aber dieser lebendige Gott, der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn Jesus Christus und der Heilige Geist, das ist eine Wirklichkeit. Und Gott lebt in dieser Herrlichkeit. Vielleicht noch ein Stück die nächste Folie. Ja. Jetzt wird diese Herrlichkeit Gottes, von der Jesaja hier redet, die möchte ich einmal so vom Neuen Testament beleuchten. Und mir ist diese Situation dann eingefallen im Garten Gethsemane, als Jesus mit drei seiner Jünger betete, bevor er dann gefangen genommen worden ist und es dann in die Passion hineinging. Und in diesem Garten Gethsemane, da, manche sprechen davon Verklärung, als Kind wusste ich nie, was ist da eigentlich gemeint, aber Jesus betet dort so zum Vater und die Herrlichkeit des Vaters wird Jesus dort im Garten Gethsemane gegeben. Der Vater gibt seine Herrlichkeit dem Sohn. Und die ganze Ehre Gottes wird auf den Sohn gelegt, der jetzt vor dem Schwersten steht, was Gott sich überhaupt vorgenommen hatte, dass er uns erlöst als Menschen und dass dieser Christus diese Erlösung für uns hervorbringt. Und die Herrlichkeit Gottes, das sagt Petrus, der dabei war, denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als eine Stimme von der hocherhabenen Herrlichkeit an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ja, er lebt die Stimme des Vaters vor seinem Sterben. Und Gott gibt dem Sohn seine Herrlichkeit. Und dieses Bild für Herrlichkeit, gerade auch in der Ohnmacht, in da, wo Jesus denen gegeben wird, die ihn letztlich töten, da kann man von Herrlichkeit direkt reden, weil das für Gott kein Widerspruch ist, dass das so dicht beieinander liegt. Und dass wir fassen können, was Herrlichkeit bedeutet in dieser Situation, dass der Vater Jesus seine Herrlichkeit gibt. Und die Herrlichkeit sieht so aus, dass er so leiden muss und sterben muss für die Menschen. Neutestamentlich ist diese Bewegung gut nachzuvollziehen, vom Himmel auf die Erde. Die Herrlichkeit Gottes kommt vom Himmel auf unsere Erde. Jesaja denkt sich das für das Volk Israel in der Gefangenschaft in Babylon. Gottes Herrlichkeit kommt vom Himmel auf die Erde. Merkt ihr diese Bewegung? Das ist etwas, was auch in den Advent hineingehört. Vom Himmel auf die Erde. Letztlich auch Weihnachten selbst. Dass Gott Mensch wird. Die Bewegung vom Himmel, von der Herrlichkeit des Himmels, die Gott hatte, und dann auf die Erde. Stark zu sehen. Stark zu sehen, dass Gott seine Herrlichkeit deutlich macht. Und das sieht nicht immer so aus, dass der so mit Gott lebt, dass er nie Probleme hätte, sondern dass er in dem, wie er lebt, in dem ganzen Versagen und auch in schwierigen Lebenssituationen, dass er Gottes Herrlichkeit so erfährt. Und dass Jesus seine Herrlichkeit, die er vom Vater empfangen hat, auch weitergibt auf die, die für ihn leben und auch mit ihm leben. Die Herrlichkeit gibt er weiter an seine Jünger, die Jünger an die ersten Christen, an die Gemeinde, dass diese Bewegung vom Himmel auf die Erde weitergeht und wir auch heute mittendrin sind, dass Gott handelt auch an uns mit Herrlichkeit in unseren Herzen, dass wir sehen, wie groß Gott ist und dass er kann und er ist der Allmächtige. Und die Welt, die erkennt das nicht. Und doch ist Gottes Herrlichkeit einfach so eine Realität. Der dritte Bereich ist dieser Vers 16, einmal in die Folie nochmal weiter, wo es dann heißt, du bist doch unser Vater, du bist doch unser Papi, sagt die Volksbibel. Und das hat Gott sich rausgenommen, dass der Vater, der in seiner Herrlichkeit lebt, vor Beginn der Welt und des Lebens auf dieser Welt schon das gedacht hat, dass er einmal seinen Sohn auf diese Erde geben wird, dass Gott das in seiner Liebe heraus gedacht hat, weil das so nötig ist, dass wir nur durch Christus zum lebendigen Gott kommen. Gottes Herrlichkeit erlebe ich durch Christus, dadurch, dass ich mit Jesus wirklich lebe, an jedem Tag, dass er meine Quelle wird und dass ich daraus trinke und dass ich mit Jesus wirklich lebe, ich zu ihm bete, Herr, und ich möchte auch meinen Glauben, Herr, nicht ohne dich, sondern gerade auch für dich leben. Und dass Jesus so kommt und auch immer wieder neu in das Elend der Welt hineingeht. Im Monat Oktober sind in Algerien alle christlichen Kirchen geschlossen worden. Die Christen haben das in der Vergangenheit manches Mal erlebt, dass der Staat dort eingegriffen hatte. Und jetzt haben sie das komplett so erlebt, dass keine christliche Kirche sich versammeln darf und keine Gottesdienste mehr sind in Algerien. Ja, denken die Christen jetzt, Gott, das ist das Ende? Oder was sollen sie tun? Sind sie jetzt auf Gott nur sauer und zornig? Ich glaube, sie wollen das erleben. In unserer Ohnmacht, Gott, komm du doch mit deiner Kraft und Herrlichkeit und du wirst daraus etwas machen. Wir denken immer so schnell, menschlich gesehen, da kommt was zum Ende durch diese übergroße Not, die uns trifft. In meiner Heimatstadt in Essen sind im Jahr 2009 22 Kirchen und Gemeinden geschlossen worden. Die haben einfach dicht gemacht, weil die Gemeinden aussterben oder ausgestorben sind. Gott, du in deiner Herrlichkeit, du in deiner Größe, und dann kriegen es die Christen irgendwie nicht besser hin. Das wird alles weniger. Sie trennen sich, streiten sich, gehen auseinander oder wie auch immer. Gott, wo bist du? Blick doch herunter auf uns. Blick doch aus deiner Heiligkeit und Herrlichkeit auf uns Menschen herab. Du bist doch unser Vater. Da gibt es Anlass. Manche Zerreißproben, die einfach da sind. Und dass Gott reinkommt in unsere Zerreißproben. Lohnt es sich nicht, doch als Töchter und Söhne des Vaters im Himmel in dieser Welt zu leben? Jesus hatte diese herausragende Stellung, weil er der Sohn Gottes war, aber er hat die Erlösung für uns geschaffen. Und deswegen können wir auch mit aller Verachtung und mit allem Schicksalen umgehen können, weil Christus unser Leben geworden ist. Jesus hat gesagt, ich lebe um des Vaters Willen. Johannes 6, Vers 57. Und wir können von Herzen sagen, wir leben um Jesus Christus Willen, Christi Willen. Das ist unser Leben. Dass wir unsere auch irdische Identität damit einfach verknüpfen, dass wir die Herrlichkeit Gottes in unserem Leben auch erleben dürfen. Auch in so vielen Schwachheiten, in so vielen Ohnmächtigkeiten. Wenn wir durch Jesus mit und für den Vater im Himmel leben, dann ist das ein großer Schatz. Gott, du bist doch unser Vater. Und damit ist Gott eine erfrischende Quelle, aus der wir jeden Tag trinken dürfen. Und das möchte ich einfach so weitersagen und empfehlen, dass wir diesen Dreierschritt, der in der Predigt zu sehen ist, auch selber erleben. Unsere Ohnmacht, dann, dass Gott in seiner Herrlichkeit lebt und uns erreicht. Und dann drittens, dass er doch unser Vater ist. Und als liebender Vater, der uns nicht nur die Sünden vergibt, sondern der mit uns leben will, der Beziehung haben will. Wie die Jünger mit Jesus gelebt haben, so dürfen wir auch mit Jesus leben und durch Jesus auch zum Vater im Himmel leben. Das ist ein starker Zusammenhang, dass wir in diesem Dreiklang leben, dass Advent wird, wo Gottes Herrlichkeit in meinem Leben einfach da ist. Ich habe Herrlichkeit Christi erlebt bei einem jungen Mann, und mit dieser Geschichte schließe ich, dem ich im Jesus-Center in Hamburg begegnet bin. Und als ich dort Kaffeearbeit gemacht habe, als Mitarbeiter, dann kam er immer gerne ins Café und hatte immer gewartet, ob ich Zeit habe für ihn und mit ihm reden kann. Und er, Frank, wartete dann manchmal, und ich kam dann an seinen Tisch. Und er hatte mir dann immer so ganz viel zu erzählen. Und in einer rasenden Geschwindigkeit, viel schneller als Martin Falkenberg. Und das war eine echte Herausforderung, immer wieder neu für mich. Und ich habe aber gesehen, das tut ihm so richtig gut. Und dann kam er eines Tages und hat nur geschwiegen. Und ich habe mich zu ihm gesetzt und er war untröstlich. Und er wollte auch nicht reden. Ich musste selber mit ihm Zeit verbringen, habe gefragt, habe gewartet. Das die, über eine halbe Stunde. Und ich habe gemerkt, dass er sich zurückgezogen hat, dass er ohnmächtig war, dass die Ablehnung so stark war von Menschen ihm gegenüber, dass eine ganze Welt zusammengebrochen ist. Und er ist dann auch in die Psychiatrie gekommen, nach Hamburg-Ochsenzoll. Und auch da habe ich ihn nochmal besucht. Und er fing wieder langsam an zu reden. Und ich habe gemerkt, seine Sehnsucht war, er wollte begreifen, was wir als Christen für eine Freude haben, für eine Lebensfreude. Das wollte er immer begreifen. Er kam auch zu manchem Gospelkonzert dort im Café Augenblicke. Und diese Sehnsucht nach Gott. Gott, du bist doch da. Jetzt komm doch und hilf mir. Und es ist ein langer Prozess geworden mit ihm, und er ist auch aus seiner Krankheit so nicht so herausgekommen. Aber ich habe gemerkt, Gott kommt gerne in unsere Ohnmächtigkeiten hinein, in dem, wie wir Menschen manchmal durcheinandergewirbelt werden von Ablehnungen, von Dingen, die uns zerschlagen machen. Und dann kommt der große Gott und ist auf einmal da. Und Christus wird uns so deutlich, dass wir sagen, ja, Herr, ich möchte mit dir leben, denn du bist der liebende Herr und erlöst auch mein Leben. Ja, Amen.